Hallo und herzlich willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und Hirn. Hier geht's um ein bedürfnis- und bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch du nicht zu kurz kommst und auch deine Kinder nicht. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode.
Woran können wir denn überhaupt erkennen, dass es ein Kindheitsmuster ist? Ja, wer jetzt mal so zuschaut, woran können wir das überhaupt erkennen? Ja, wir verhalten uns ja den ganzen Tag auf vielerlei Art und Weise. Oder was sehen wir überhaupt als Kindheitsmuster an? Habt ihr da eine Idee? Ja, das ist ja auch die Frage. Also was würden wir überhaupt als Kindheitsmuster bezeichnen? Und woran erkennen wir, dass es ein blockierendes Kindheitsmuster ist? Ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr denkt. Und was sind überhaupt die Ursachen auch von blockierenden Mustern? Ja, Lena, du schreibst viel zu heftige Reaktion auf die aktuelle Situation. Ja, genau das ist ganz kurz gefasst. Erstmal von einem blockierenden Kindheitsmuster. Ja, von einem, vor allem auch schon von einem sehr schmerzhaften Kindheitsmuster. Du schreibst Apo Claudette Stone, total spannender Facebook-Name, weil wir das nicht bewusst tun, das Losschimpfen, es platzt so aus uns raus, ja, genau. Es gibt aber auch noch manchmal so andere Ursachen und das ist nämlich ganz gut, das so ein bisschen zu trennen. Du schreibst Reaktionen wie im Autopilot, ja, ganz genau, ja, und es gibt natürlich, also nicht jede Wut und auch nicht jede schnelle Reaktion basiert auf einem blockierenden Kindheitsmuster. Das ist auch nochmal wichtig, weil es gibt natürlich, dass wir wütend werden können, dass wir stark reagieren können, hat ja einen Sinn. Ja, es hat den Sinn letztendlich, dass wir auch uns verteidigen können im Notfall. Ja, dass wir auch bereit sind, auch körperlich eine Grenze zu ziehen. Ja, dafür haben wir diese Fähigkeit, ja, auch uns wehren zu können, auch schnell agieren zu können. Und das, was aber auch du schreibst, wenn es eine viel zu heftige Reaktion auf die aktuelle Situation ist, dann deutet es darauf hin, dass es eben gerade eine nicht angemessene Reaktion ist, die aus einer Prägung von früher kommt oder auch aus einem traumatischen Erlebnis. Was da der Unterschied ist, da gehe ich auch nochmal drauf ein. Und denn nehmen wir mal an jetzt, ich bin in der U-Bahn und ich werde von jemandem wirklich angegriffen, dann brauche ich die Fähigkeit, auch mich eventuell auch körperlich wehren zu können oder stark reagieren zu können. Ja, es wäre jetzt eventuell eher ein blockierendes Kindheitsmuster, wenn ich das nicht kann, wenn ich in die Erstarrung falle, wenn also mich jemand angreift und ich hilflos und erstarrt bin. Das wäre in dem Fall auch eine nicht angemessene Reaktion und im Grunde auch eine zu heftige Reaktion, weil wenn ich eine gesunde Fähigkeit habe, meine Grenzen zu wahren, dann heißt es auch, dass ich mich in bestimmten Situationen abgrenze, entweder durch meine Stimme oder auch körperlich. Das fällt vielen Frauen auch schwer. Ja, also das ist so etwas, was nicht leicht ist, diese Grenzen zu ziehen. Ja. Auch eben das Gegenteil von Wut, eine Nichtreaktion, kann ein blockierendes Muster sein. Macht das für euch Sinn? Ja? Dann könnt ihr einfach mal kurz eine Reaktion geben. Genau, weil das sind so diese zwei heftigen Kindheitsmuster, die auftreten können. Die eine ist eben weniger auffällig, ja, wenn wir nicht reagieren, wenn wir in die Erstarrung fallen. Und das andere ist eben, wenn wir übermäßig wütend sind auf etwas, was zum Beispiel unser Kind tut oder sagt, aber auch eine andere Person. Ja? Und das kann sein, auch dass diese heftige Reaktion wir nach außen zeigen, wir auf Autopilot handeln, ja, indem wir hektisch werden, indem wir anfangen zu schimpfen oder zu schreien, aber auch indem wir vielleicht geht das auch eher innen ab. Ja, das heißt, also vielleicht sind wir erstmal äußerlich total kontrolliert eine Weile, aber innen brodelt es. Und wenn dann noch etwas kommt, dann explodiert es oft für andere manchmal schwer verständlich. Ja, also dass dann je mehr kommt, je mehr der Druck ist, desto mehr fallen dann die Kontrollsysteme weg. Genau, aber warum haben wir eigentlich blockierende Muster? Ja, wenn die uns im Alltag das heute so schwer machen, warum haben wir sie? Ja, das macht ja irgendwie gar nicht so viel Sinn. Ja, habt ihr da eine Idee? Warum wir so blockierende Muster haben? Ja, also ich meine, es wäre ja eigentlich viel besser, wenn wir immer angemessen handeln, wenn wir immer passend handeln, wenn wir immer kontrolliert oder reguliert handeln. Warum haben wir sowas überhaupt? Ja, das ist ja im Grunde im heutigen Leben manchmal eher hinderlich. Ja, und ich meine, das sehen wir ja nicht nur bei uns. Ja, denn wenn ich im Autoverkehr schaue, da sind viele, viele Menschen, die wie auf Autopilot Auto fahren und auch entsprechend unkontrolliert handeln. Also ich denke, sehr, sehr viele Unfälle lassen sich auf sowas zurückführen. Emotionale Lernerfahrung, ja, genau. Aber und warum war die denn wichtig? Ja, also wenn wir eine Lernerfahrung machen, ja, alles was ist in unserem Leben, Frosch im Hals, alles was in unserem Leben ist, hat zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Sinn gemacht. Das ist ganz wichtig. Ja, also unser gesamtes, ja, letztendlich Jahrmillionen altes System, ja, unser auch ein Nervensystem, das ist so aufgebaut, dass es natürlich auch Sinn macht. Ein Anpassungsverhalten aus der Kindheit. Oh, Frosch im Hals, noch Rest von der Erkältung. Ich muss mal mein Teechen, was hier noch, der schon so weit abgekühlt ist, dass ich ihn trinken kann. Wunderbar. Ja, ein Anpassungsverhalten aus der Kindheit, absolut, ja. Erstmal ist es so, dass natürlich wir in der Kindheit permanent lernen. Wenn ein Baby geboren wird, dann ist es ja noch wie ein Schwamm. Ja, es bringt natürlich auch einiges mit sich, aber es wie ein Schwamm saugt es alles auf, um immer mehr in der Welt, in der es aufwächst, klarzukommen. Und je nachdem, wie diese Welt aussieht, entwickelt es eben bestimmte Verhaltensweisen. Und manche Verhaltensweisen werden auch abgespeichert für später. Also zum Beispiel, je nachdem, wie sich unser Vater oder unsere Mutter verhält, dann speichern wir das ab und dann ist das etwas, was wir eben oft, erst wenn wir eigene Kinder haben, reproduzieren. Ja, also so, dann kommen eben so eine Sätze, die unsere Eltern gesagt haben. Die haben wir natürlich nicht als Kind gesagt. Also das ist noch nicht so, dass wir als Kind dann sagen, zum Beispiel, so redest du nicht mit mir. Ja. Und, aber plötzlich, wenn wir Eltern werden, kann es passieren, dass uns Sätze rausrutschen. Das sind eben zum großen Teil Prägungen, ja, also durch das Verhalten der anderen. Ja. Und dann aber eben auch die Anpassung, das ist auch nochmal was anderes, das ist, da verhalten wir uns als Kinder schon entsprechend unserer Umwelt. Wenn zum Beispiel jetzt ein Kind, nehmen wir an, das dritte Kind in einer sehr engen Geschwisterfolge ist und die Eltern sehr, sehr beschäftigt waren, gearbeitet haben, dann kann sich zum Beispiel in dem Kind die Überzeugung bilden, ich bin nicht wichtig, weil die Eltern diese Aufmerksamkeit dem Kind nicht schenken können. Gleichzeitig kann es sein, dass die Eltern das Kind trotzdem über alles lieben, aber im Alltag sich das für das Kind nicht zeigt. Und da bildet sich ganz sicher ein Glaubenssatz, der aber für das Kind wichtig war, weil das Kind ja dieses Verhalten der Eltern nicht in Frage stellt. Also die Eltern sind ja in den ersten Jahren, also ziemlich lang, ja erstmal so eine absolut wichtige Person, die nicht in Frage gestellt wird. Ja, weil es wäre für ein Kind ja, für ein Kind fast überlebensgefährdend, wenn die Eltern nicht korrekt wären. Ja, deswegen erstmal das, was die Eltern zu vermitteln dem Kind, eben auch durch unbewusste Botschaften als richtig übernommen. Erst später, ja, in der Pubertät, stellen Kinder ihre Eltern auch in Frage. Wissen es übrigens nicht. Das ist nicht zwangsläufig, aber dann tun sie es manchmal. Aber eben viele dieser Glaubenssätze sind dann auch schon verinnerlicht. Und wenn jetzt wir als Erwachsene in einer Situation kommen, wo genau dieser Glaubenssatz getriggert wird, und dann können eben genau diese Gefühle aus der Kindheit wieder ausgelöst werden, dann kann das ganz großen Schmerz verursachen. Ja, zum Beispiel in so einer alltäglichen Sache wie, das Kind spielt in seinem Zimmer und ihr möchtet losgehen und ruft das Kind, Kind hört nicht und ihr ruft wieder und das Kind kommt nicht und vom Kind aus gesehen völlig verständliches Verhalten, weil Kinder sind in ihrer Welt. Ja, das hätte eine andere Ansprache gebraucht. Aber in dem Moment, wenn ein altes Verhalten, also ein, so ein Kindheitsmuster getriggert wird, dann kommen wir in diese alten Gefühlswelten rein. Und dann kann es sein, keiner beachtet mich. Ich bin nicht wichtig. Und dann entsteht so ein starker Schmerz und etwas, was passiert, wenn wir Schmerzen spüren, dann wollen wir das meistens nicht spüren, dann werden wir wütend. Ja, wenn wir das nicht wirklich bewusst wahrnehmen, dann werden wir einfach wütend. Und dann kann es sein, dass wir dann von einem Moment auf den anderen wütend zu unserem Kind hingehen und sagen, Mann, und komm doch mal endlich, ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass wir losgehen wollen. Und das Kind, völlig überrascht, fängt an zu weinen. So. Kennt ihr solche oder so ähnliche Situationen? Ja, also so, die fürs Kind unverständlich sind und wo dann vor relativ schnell starke Gefühle kommen. Ja, also das ist das, was auch du gesagt hast, eine Reaktion, die eben nicht an die jetzige Situation angemessen ist. Genau, das sind, ist etwas, was eben ganz stark aus der Kindheit kommt. Wir haben heute auch ein Problem in unserer Welt, das eigentlich kein, ja eigentlich ein Fortschritt ist. Wir leben in einer ganz anderen Welt als unsere Eltern und unsere Großeltern. Ja, wenn wir jetzt mal so unsere Großeltern nehmen, manche sind sogar im Krieg aufgewachsen, da ging es um ganz, ganz andere Dinge tatsächlich. Ja, also die sind da geprägt worden, auch noch die Eltern. Und wenn man jetzt noch weiter zurückguckt, vor 100, 200 Jahren hat das totalen Sinn gemacht, dass wir bestimmte Verhaltensmuster gelernt haben, zum Beispiel als Frau, ja, war einfach die Position einer Frau war eine ganz andere als von einem Mann oder je nach Gesellschaftsschicht. Und das war teilweise sehr gefährlich, wenn wir uns anders verhalten haben. Das heißt also so, diese ganzen, dass wir Verhaltensmuster übernehmen, hat ja den Sinn gemacht, dass wir in einer Gesellschaft auch klargekommen sind, die sich nicht groß verändert hat. Über Jahrhunderte haben sich Gesellschaften, über Jahrtausende, über Jahr letztendlich Jahrhunderttausende, ging ein gesellschaftlicher Wandel immer nur sehr, sehr langsam vonstatten. Und Kinder, die gut da drin waren, diese Muster zu übernehmen, sind gut als Erwachsene klargekommen. Ob sie glücklich waren damit, war jetzt erstmal nicht die Frage. Es ging immer darum, dass wir erstmal überlebt haben. Ja, also Glück war erstmal nicht das Ziel. Das ist ein übergeordnetes Ziel, was wir heute auch gerne haben. Genau, und wir haben diese ganzen Verhaltensmuster aus der Vergangenheit bekommen. Ja, von all denen, die vor uns gelebt haben, die auch noch unsere Eltern übernommen haben, von ihren, unseren Großeltern und die wir eben zum Teil auch, zum großen Teil auch in uns haben. Aber wir leben heute in einer ganz anderen Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der erstens zum Beispiel Kinder das Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Ja? Aber so sind weder unsere Eltern noch unsere Großeltern aufgewachsen. Das ist, ich glaube, die Ja, die ersten vielleicht, die jetzt quasi laut Gesetz schon mit gewaltfreier Erziehung aufwachsen durften, die ersten kriegen jetzt vielleicht Kinder. Ja, aber das ist sehr, sehr jung. Und aber auch sowas, das Verhältnis von Mann und Frau und auch wie, was Muttersein auch bedeuten kann und auch wie wir, was wir für Rollenbilder haben, da hat sich vieles verändert. Ja, wie auch unser Alltag ist als Mutter, wie wir mit unseren Kindern leben wollen, hat sich vieles verändert. Und gleichzeitig haben wir immer noch die Prägungen von früher. Und das führt zu einem Spannungsfeld. Ja, also das ist eine starke Spannung. Und das zum Beispiel in der Partnerschaft. Ja, so von der Erwartung, denke ich, wollen viele heute eine andere Partnerschaft, auch eine andere Elternschaft leben als ihre Eltern. Ja, ist das, bei wem ist das so? Könnt ihr mal sagen. Also wer möchte gern einfach anders das mit der Elternschaft leben als die eigenen Eltern? Ja, schreibt mal rein, wenn das so bei, wenn ihr das kennt. Und bei ganz vielen führt das dann aber eben zu Spannung, weil wir eben noch die Prägungen mitbringen. Weil es sehr schwer ist für viele Frauen, wirklich abzugeben, loszulassen und auch dieses Loslassen auch ist nicht einfach, weil wir einfach so stark da geprägt sind. Das ist wirklich, ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte. Ja. Und auch für Männer wirklich dieses so ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, ist auch nicht einfach, weil sie tatsächlich Dinge nicht so wahrnehmen. Sie sind nicht so geprägt worden. Und das ist ein Lernprozess. Und dieser Lernprozess braucht unglaublich viel Bewusstheit. Ja, also ich denke, so diese Generation, in der wir auch so sind, der, also die so losgegangen ist, so in den, ja, so letztendlich in den 60er, 70er Jahren, da ging es allmählich los. Und das beschleunigt sich immer mehr, aber es ist ein Bewusstheitsprozess. Ja, es ist passiert eben, dass wir uns einmal das bewusst machen und dann brauchen wir aber auch noch mehr. Allein sich dessen bewusst zu werden, dass das, was wir heute vielleicht als Alltagskämpfe sowohl mit unseren Kindern haben, als auch in der Partnerschaft, etwas ist, was das Resultat ist von den Prägungen, die wir haben und den auch den geänderten Leben, dass das eben dieses Spannungsfeld ist, was wir oft als individuelles wahrnehmen, was aber tatsächlich ein gesellschaftliches ist. Ja, also das ist auch in meinen Kursen, Coachings und Beratungen ist das so häufig. Ja, und da Stück für Stück rauszugehen ist ein Weg, aber ich kann nur sagen, wirklich, er lohnt sich total. Er lohnt sich total. Also da möchte ich einfach nur sagen, wenn wir wirklich uns auf diesen Weg machen, Stück für Stück da zu schauen, lohnt es sich. Genau, denn jetzt ist es ja oft so, dass wir einfach immer noch so dieses, wenn wir diese Muster nicht ändern, wenn wir sie einfach, wenn wir das, was, wie wir geprägt sind, beibehalten, wenn wir die blockierenden Dinge nicht ändern. Denn natürlich gibt es viele Prägungen, die auch Sinn machen, auch heute noch. Ja, also das ist auch wichtig. Es geht, geht darum, das zu ändern, was im Hier und Heute uns blockiert und belastet. Das. Ja. Und wenn wir das nicht machen, dann holen wir immer wieder die Vergangenheit in unser heutiges Leben. Denn unsere Gegenwart ist tatsächlich, der heutige Tag ist ein Resultat unserer Vergangenheit. Zu mehr als 90%. Also zu weitaus mehr als 90% treffen wir alle unsere Entscheidungen und unsere Reaktionen und Verhalten, unser Verhalten als ein Resultat aus unserer Vergangenheit. Und wenn wir es anders machen wollen, wenn wir in der Zukunft das anders machen wollen, was braucht es? Habt ihr da eine Idee? Was braucht es? Mein Tee. So lange. Habt ihr da eine Idee, was wir da was helfen kann? Damit wir nicht immer die die Reflexion, ja, total wichtig. Reflexion ist wichtig, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, ja. Ideen, wie es anders gehen kann, ja, das sind auch so Visionen und auch das ist ganz, ganz wichtig. Klarheit, Vorbilder, das ist alles total richtig und wichtig. Super, auch Vorbilder, ja, ja, die inspirieren uns, ja. Hey, da ist jemand, der hat diese Muster schon überwunden. Das, wenn er oder sie es kann, dann kann ich das auch. Und manche stecken total tief da drin. Und die sind sehr, sehr wichtig, Vorbilder, ja. Die hatte ich auch. Auf jeden Fall, ja. Genau, und es gibt noch etwas anderes, was ganz wichtig ist. Und das ist tatsächlich, das wird nämlich oft vergessen, das ist tatsächlich einmal unsere Selbstwahrnehmung. Das ist etwas anderes als Selbstreflexion. Ja, also Selbstreflexion ist mein Kopf. Was mache ich mir in meinem Kopf klar? Ja, und wir sind, ich glaube, ganz viele von uns sind großartig in Selbstreflexion, sind großartig da drin zu überlegen, ja, das und weil das und deswegen so und so und so. Und nehmen sich dann vielleicht auch vor, und nächstes Mal mache ich so und so. Und dann klappt es nicht. Weil wir brauchen eben nicht nur den Verstand, ja, weil nämlich unter Stress passiert Folgendes, da ist der Verstand ausgeschaltet. Ja, da ist dieser Bereich komplett out of order. Und deswegen hilft uns die Reflexion, die Selbstreflexion eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, also die ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Nur wenn wir nur auf Selbstreflexion setzen, dann kann es uns trotzdem passieren. Und dann ist es sogar noch frustrierender, weil wir denken, Mensch, ich weiß es doch besser. Ja, warum passiert mir die Scheiße immer wieder? Ja, kennt ihr sowas? Ja, solche Gedanken, ja. Wo man denkt, oh verdammt, schon wieder reingerattert. Genau, und Selbstwahrnehmung meint, dass ich in einer, also das ist letztendlich auch ein Neokortex-Funktion, aber da geht es wirklich darum, dass ich eine Verbindung zu mir und meinem Körper habe. Ja, denn in einer guten Verbindung zu meinem Körper nehme ich die Signale, die feinen Signale wahr. Und tatsächlich funktioniert eine Umprägung, ja, eine Überschreibung alter Erfahrung funktioniert nur ganzheitlich. Die kann ich nicht über den Verstand allein machen. Ja, also ich brauche also einen ganzheitlichen Ansatz, in dem ich den Körper einbeziehe. Und das ist so der Grund, weswegen manche Leute teilweise jahrelang Psychoanalyse machen und trotzdem immer noch unkontrollierte Wutausbrüche haben. Weil wir, die wissen dann ganz genau, warum das so ist und wieso das dazu geführt hat und was sie besser machen können, sind extrem reflektiert. Aber dieser Punkt, den Körper mit einzubeziehen, der ist da vernachlässigt worden. Ja, weil dafür braucht es eben auch diese ganze Verbindung zwischen Körper und Psyche und Verstand. Macht es für euch Sinn? Ja, das ist Stressregulation im weitesten Sinne. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist eine Verbindung zwischen Körper und Geist. Die ist ganz, ganz entscheidend. Möchte nochmal drauf, haben wir noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, die so ganz wichtig sind. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr da auch gerne nochmal reinschreiben. Ja, also so einmal so ein sehr wichtiger kognitiver Ansatz, den wir natürlich haben, ist die Arbeit mit Glaubenssätzen, weil wir eben unsere Glaubenssätze, also wie dieses, den ich am Anfang erwähnt hatte, ich bin nicht wichtig, das ist auch ein Glaubenssatz, der in der Kindheit geprägt hat, ist, dass wir, wenn wir Glaubenssätze haben, dann suchen wir immer wieder unbewusst nach Erfahrungen, die diese Glaubenssätze bestätigen. Und zwar egal, ob sie positiv oder negativ sind. Weil wir haben natürlich auch positive Glaubenssätze. Ja, also Glaubenssätze sind nicht per se schlecht, sondern sie können positiv oder negativ sein. Und wenn wir jetzt eine ganz wichtige Grundfrage, die so ist, wenn wir so gucken können, hey, wie bin ich denn eigentlich geprägt? Ja, also so ist, also noch mal kurz was anderes. Kennt ihr so Menschen, die so mit einer absoluten Selbstverständlichkeit durch die Welt gehen? Ja, also wie der Sonnenschein pur, und wo ihr so denkt, ja, die kann eigentlich nichts erschüttern. Ja, also die kennt ihr solche Menschen? Ja, wie ihr denkt, wow, die haben anscheinend eine hohe Resilienz, denen kann was passieren, aber sie sind auch schnell in der Lage, da auch was draus zu ziehen. Kennt ihr solche Menschen? Oder vielleicht seid ihr selber solche Menschen? Ja? Genau, ja. Das ist etwas, was es auch gibt. Ja, also das gibt es so in manchen Ländern mehr als tatsächlich in Deutschland, weil wir die Kriegserfahrungen haben, die ja auch Generationen geprägt haben. Aber Menschen, die diese Eigenschaft haben, ja, wirklich so eine unerschütterliche Sicherheit scheinbar zu haben oder zu haben, die haben als Kind folgende Fragen, die sich Kinder unbewusst stellen im Laufe der ersten Jahre. Also das passiert tatsächlich in den ersten 2-3 Jahren. Die haben die für sich positiv beantworten können. Und das sind folgende 2 Fragen. Ja? Kinder suchen in den ersten Jahren die Antwort auf folgende Fragen, auf unbewusster Ebene. Und das sind die Fragen, ist die Welt ein sicherer Ort? Ja, ist sie ein sicherer Ort? Und wenn Kinder diese Frage mit Ja beantworten können, dann gehen sie mit einem Grundvertrauen in die Welt. Das heißt nicht, dass sie alle Gefahren ignorieren, so ist das nicht, aber sie gehen mit einem Grundvertrauen in die Welt. Und das kann man bei einigen Kindern wunderbar beobachten, dieses Grundvertrauen. Ja. Kennt ihr vielleicht Kinder, wenn ihr euch keine Erwachsenen einfallen, fallen euch vielleicht Kinder ein, die dieses Grundvertrauen haben? Ja? Das ist, man gibt wirklich Kinder, da merkt man, wow, die haben dieses Grundvertrauen. Ja? Die Welt ist ein sicherer Ort. Und wenn sie jetzt nicht noch ganz viel verunsichert werden oder auch schwierige Erfahrungen machen, dann ist das etwas Wunderbares, ja, wenn sie mit diesem Selbstbewusstsein in die Welt gehen. Ja, die Welt ist ein sicherer Ort. Und die zweite Frage ist, die Kinder für sich beantworten, ist die Welt mir zugewandt? Ja, ist sie mir freundlich zugewandt? Und Kinder, die diese Frage für sich mit Ja beantworten können, die gehen auch nicht mit einem Misstrauen an andere Menschen heran. Ja, das heißt nicht, dass sie gutgläubig sind, das ist ganz wichtig, ja, zu unterscheiden. Das heißt nicht Gutgläubigkeit, aber die gehen eben nicht mit einem Grundmisstrauen an andere Menschen heran. Und Menschen, also Kinder, die quasi mit diese 2 Fragen für sich beantworten können, die haben ein Urvertrauen. Ja, bei denen ist das Urvertrauen ausgebildet. Und Kinder, die diese Fragen nicht für sich beantworten könnten mit Ja, für die ist dann die Welt ein unsicherer Ort. Ja, also das heißt, sie wittern Gefahr. Oder die Frage, ist die Welt mir zugewandt, auch nicht mit Ja beantworten konnten, die gehen mit einem Grundmisstrauen an andere Menschen heran. Und sicher kennt ihr Menschen, die das haben, ja, die überall Gefahr wittern und die eben auch Menschen grundsätzlich gegenüber misstrauisch sind. Das ist eine Prägung, die nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist ganz entscheidend. Die ist eine Prägung aus den ersten Jahren. Und da kann auch mal jeder so für sich gucken, ja, weil da sind wir ja auch nicht dran schuld, sondern das sind tatsächlich die Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben. Wenn jetzt auch noch traumatische Erfahrungen dazugekommen sind, dann ist das noch viel, viel stärker. Ja? Oft spielen da auch traumatische Erfahrungen als Kind eine Rolle. Zum Beispiel ein Kind, was weinen muss, also was weinen gelassen worden ist. Für die ist das die Welt kein sicherer Ort, weil ein Kind, was ein Jahr ist und alleine weinen muss, hat hat wirklich Existenzängste. Das ist also etwas ganz, ganz Starkes. Und viele sind noch so aufgewachsen, ja, dass sie weinen gelassen worden sind oder dass ihnen gedroht worden ist und all das. Ja, also das ist eben in unserer Gesellschaft nicht ganz so oft, dass diese Antwort auf die Fragen, ist die Welt ein sicherer Ort, ist die Welt mir zugewandt, beide mit Ja beantworten. Und wenn wir die eben, wenn wir jetzt so in uns hineinspüren, und da könnt ihr euch mal gerne Zeit nehmen, in euch hineinzuspüren, wenn wir die eher mit Nein beantworten, heißt das nicht, dass wir dem jetzt hilflos ausgeliefert sind. Ja, das heißt einfach erstmal, dass es bedeutet, dass wir auch heute noch in einer Situation eher das Negative sehen und eher die Gefahr wittern. Eben auch bei einem Verhalten von unserem Kind. Was dann dazu führt, dass wir ganz schnell in einen Kampf oder also in ein Kampfverhalten kommen oder in ein defensives Verhalten kommen. Und das eben gekoppelt ist mit Wut. Macht es für euch Sinn? Ja, ist das verständlich soweit? Genau, also was jetzt auch nochmal so, ich möchte jetzt nochmal so dahin kommen, was kann man denn jetzt, geht ja schon um Eile hier zu Gange, was kann man jetzt so machen? Genau, das ist, ich versuche es mal runterzubrechen, ja, auf das, was auch, ja, was so die Ursachen sind. Ja, was können wir jetzt auch so machen, um das zu ändern, damit wir im Alltag hier nicht immer wieder so da blockierende Erfahrungen machen. Einmal, was ganz entscheidend ist, einmal gibt es natürlich Prägungen. Ja, Prägungen haben wir alle. Ja, Prägungen ist etwas, was ja auch ganz wichtig ist, was uns auch im Alltag ja das Leben erleichtern soll. Und die eben, das sind oft auch übernommene Verhaltensweisen von den Eltern. Und es gibt aber auch traumatische Erfahrungen, die wir als Kind machen. Und wie stark die teilweise auch uns prägen, das war lange Zeit nicht bewusst. Ja, also es gibt, früher hat man einfach gedacht, traumatische Erfahrungen, das sind einfach nur Erfahrungen durch ein Schocktrauma. Ja, aber in den letzten Jahrzehnten haben wir auch gemerkt, dass es eben auch etwas anderes als nur ein Schocktrauma gibt, sondern auch eben sowas wie ein Entwicklungstrauma, also ein Trauma, was durch wiederholte verletzende Erfahrungen passiert und dass die eben auch heute zu den Reaktionen führen können, die wir im Alltag haben können. Ja, und das ist eben dann, da kommen wir zu dem, was auch am Anfang eine geschrieben hatte, wenn wir auf eine scheinbar unbedeutende oder kleine Situation, also ein eher kleines Verhalten von anderen Personen, sehr, sehr starke emotionale Reaktionen zeigen und uns ja so mehr oder weniger überwältigt fühlen, ja, also nicht keine anderen Strategien zur Verfügung haben, ja. Eine traumatische Reaktion kommt daher, wenn etwas in unserem Leben passiert, in dem wir Emotionen erleben, die wir zu dem Zeitpunkt nicht, also wo wir keine Bewältigungsstrategien haben, wo die nicht verarbeitet werden können. Und die sind dann quasi wie eingefroren weiter in unserem Körper. Und deswegen ist es auch so wichtig, da mit dem Körper zu arbeiten, weil die tatsächlich auch in dem Körper feststecken. Also nur über den Verstand ist es ganz schwer, sowas zu lösen. Und wer so etwas sehr, sehr viel und sehr, sehr heftig hat, für den kann auch wirklich eine Traumatherapie Sinn machen. Ja, also das kann dann eine Hilfe sein. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ich würde da mal so eine Sache erzählen, die jetzt aus meinem Leben ich im Rückblick nochmal verstanden habe. Und zwar, als ich mich auch viel mit dem Thema beschäftigt habe, da Hier ein bisschen, oh nee, wenn ich ankippe, dann gibt, verschiebt sich das hier wieder alles so. Habe ich schon mal gesehen, wenn ich den Bildschirm jetzt kippe, während ich rede, weil ich mich jetzt gerade zurückgelehnt habe und euch sichtbarer machen wollte, für mich sichtbarer machen wollte, dann kann es sein, dass ich plötzlich komplett verzerrt bin. Auch spannend. Ja, gut, aber zurück zu der Traumageschichte. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu verarbeiten. Ja, wer also so etwas hat wie eine posttraumatische Belastungsstörung, und das kann auch von Kindheitserlebnissen herrühren, für den ist das einfach sinnvoll, auch wirklich eine Traumatherapie in Erwägung zu ziehen. Ich komme noch zu deiner Frage. Genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch im Hier und Jetzt uns ja unsere Prägungen ein Stück weit und auch traumatische Erfahrungen aufzulösen. Ich fand das so ganz spannend, als ich in einem Buch über Trauma gelesen hatte, dass zum Beispiel eine sehr kraftvolle Methode, Traumaarbeit zu machen, tatsächlich Theater ist. Ja, und das war mir so, als ich dann so die Übung auch selber kennengelernt habe in der Traumaarbeit oder aber auch mit dem Nervensystem, fand ich es spannend, weil das waren ganz, ganz, ganz oft Übungen, die ich als Jugendliche bereits kennengelernt habe durch meine Theaterarbeit, ja, die ich ja seit meinem 16. Lebensjahr mache. Ja, also das sind wirklich so Körperwahrnehmungsübungen, aber auch so Übungen, die ich habe viel Körpertheater auch gemacht, die tatsächlich der Verarbeitung dienen. Ja, das war damals nie der Ansatz. Ja, aber gerade in der Theaterarbeit ist es ja so wichtig, sich des eigenen Körpers und auch der eigenen Gefühle bewusst zu sein. Und dass die dann als Nebeneffekt gleichzeitig so eine Art Traumatherapie sein können, das war mir früher nicht bewusst, ist mir aber im Nachhinein nochmal bewusst geworden, ja, und fand das sehr spannend. Aber wir brauchen jetzt natürlich nicht alle Theater spielen. Es geht im Grunde darum, auch diese Art von Arbeit mit aufzunehmen. Ja, also das heißt, so, das sind bestimmte auch Übungen, die helfen können, in Verbindung, aber auch natürlich mit unserem Verstand. Gut, ich finde es ganz spannend. Du hast da eine Frage gestellt. Was ist, wenn ich meine Wut keinem Glaubenssatz, keiner Erfahrung zuordnen kann? Das ist ganz schwer. Das kannst du oft gar nicht wirklich machen, weil das ist ja eine, wenn du jetzt wütend bist, dann ist das ja erstmal etwas, was oben liegt. Ja, das ist im Grunde so, wenn ich so, ich habe jetzt keine Zwiebel da, sonst würde ich jetzt eine Zwiebel holen. Ja, die Wut ist quasi die oberste Schale von der Zwiebel. Und wenn wir uns dem annähern, dann schälen wir Schale für Schale runter. Und das, was da drunter liegt, das siehst du am Anfang noch nicht. Ja, wenn wir jetzt anfangen, nur über die Reflexion zu gehen, dann sehen wir erstmal nur die oberste Schale. Vielleicht schälen wir noch eine Schale runter. Das ist ein Stück für Stück. Und das kann auch sein, dass es auch noch gar nicht sinnvoll ist, zu diesem Kern zu kommen, weil es am Anfang noch zu überwältigend ist. Ja, es braucht erstmal wirklich zu gucken, ja, sich mit der Wut zu beschäftigen. Und es gibt da verschiedene Wege, da ranzugehen. Also wirklich zu gucken, erstmal, wenn der erste Schritt ist ja in dem Moment, wenn du wütend bist, kannst du oft ja noch, dann kannst du erstmal nicht rational denken. Das geht nicht. Ja, das ist dann ausgeschaltet. Das ist dann wichtig, das im Nachhinein zu machen. Wirklich erstmal alles aufschreiben, was dir dazu in Sinn kommt. Aufschreiben, was, also schreiben ist da oft eine große Hilfe, weil wenn wir eine Weile schreiben, kommen Prozesse in Gang. Ja, und auch, was du gefühlt hast, was deine Gedanken sind. Über die andere Person kein Blatt vom, also kein vom Mund nehmen, also wirklich erstmal frei weg. Auch alle Verurteilungen mit rauszunehmen, weil manchmal kommt dann etwas, was da dann interessant ist, näher anzugucken, ja, und dann kannst du auch weitergehen, hey, was hättest du dann gebraucht in der Situation, ja, vielleicht von den anderen Personen, von dir selbst, ja, und auch weitergucken, was sind da noch für Gefühle, und wenn du dann merkst, da ist dann ein Satz, den du dir näher angucken willst, dann kannst du da mal schauen, dann kann man da mit Glaubenssätzen hingucken, und Meine Erfahrung ist, wenn wir wirklich uns in dieses Thema Glaubenssätze reinlassen, dann fangen wir mit einem Glaubenssatz an. Ja, also da gibt es ja verschiedene Glaubenssatzarbeiten. Ja, also ich arbeite viel mit Work, das ist eine bekannte Methode, die sehr hilfreich ist, die auch sehr tiefgehend ist. Und es gibt aber auch noch andere Wege. Und das, was zum Beispiel erstmal gar nichts bringt, ja, wenn wir nicht diese Arbeit, also deswegen heißt es auch Glaubenssatzarbeit machen, ist, dass wir uns zum Beispiel, wenn wir wütend sind, ja, zum Beispiel, wir merken, wir sind explosiv, wenn unser Kind bestimmte Worte sagt, was überhaupt nichts bringt, wenn wir uns dann so einen Satz sagen, wie, also so erstmal so eine Affirmation wie, ich bleibe ruhig und gelassen, weil mein Kind zu schimpfen beginnt. Wenn wir das nicht verinnerlicht haben, wenn wir da nicht wirklich diesen Prozess durchgegangen sind, dann bringt so etwas nichts. Ja, also positive Affirmationen können Sinn machen, aber erst am Ende eines Prozesses. Ja, genau. Und dann kann es wirklich sein, dass etwas, dass dein Glaubenssatz, den du dir anschaust, ein ganz anderer ist. Und wenn wir anfangen, Glaubenssatzarbeit zu machen, dann werden mehr Themen berührt. Dann kommen wir da auf Ebenen, wo wir gar nicht gedacht haben, was da alles noch hinter ist. Und meistens stoßen wir dann auf neue Glaubenssätze, die wir uns dann wieder anschauen. Ja, also so Glaubenssatzarbeit braucht etwas, was dann länger ist. Und wenn man zum Beispiel jetzt so eine Zweier-Glaubenssatzarbeit macht, wenn man das zum Beispiel jetzt mit einer Begleitung macht, dann kann man an einem Glaubenssatz oft 1,5 Stunden sitzen. Ja, und dann ist das richtig, da taucht man richtig tief auf und am Ende hat man dann noch mehrere Glaubenssätze und da ist dann jedes Mal wieder eine Schale von der Zwiebel weg. Und was ist jetzt aber auch noch das Wichtige? Ja, damit es eben nicht bei dem Verstand bleibt, ja, das ist wirklich so, einmal auch während der Arbeit so mit dem Körper mit einzubeziehen und dann auch sogenannte Living Turnarounds zu machen. Erstmal, Jessica, hilft dir das gerade weiter? Meine Antwort auch so und nochmal zu der Erfahrung. Viele dieser Erfahrungen, die die Wut ja auslösen, sind ja bereits in den ersten 4 Lebensjahren entstanden. Das heißt, die sind nicht unser Bewusstsein zugänglich. Ja, wir können das nicht einzelnen Erfahrungen oft zuordnen. Das ist ganz schwer. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht, um das ändern zu können. Ja. Gut. Genau, also das ist so etwas, was so Stück für Stück kommt, ja. So, was auch noch bei Wut ist, das, genau das, bevor ich zu den Living Turnarounds komme, habe ich mir nämlich nochmal zu Wut was draufgeschrieben. Was auch mal hilfreich ist, deswegen ist dieses Schreiben auch so hilfreich, ist, Wut ist ja oft nur das Ende, ja. Und das, was das Verhaltensmuster oder es sind meistens mehrere, das können ganz andere sein. Zum Beispiel ein ganz häufiges ist so dieses, was viele Mütter haben, nett sein zu wollen. Nett sein wollen, das nicht aushalten zu können, eine klare Grenze zu zeigen. Bis hierher und nicht weiter, das fällt vielen Müttern schwer. Und das, weil das dann so schwer ist, ja, weil sie sich dann hilflos fühlen, weil sie ja meistens auch merken, dass es notwendig ist, es aber nicht können, erzeugt es jetzt wieder dieses Spannungsfeld, was eine Wut auslösen kann. Genau, und was brauchen wir jetzt? Living Turnarounds können uns helfen, unser Verhalten im Hier und Jetzt ändern zu können. Und das in ganz, ganz kleinen Schritten. Ja. Denn ein Verhalten lässt sich oft nicht von einem Moment auf den anderen. Ja, also das ist etwas, was einfach nicht geht. Und ein Living Turnaround, das kommt eben auch von The Work, aber der Ansatz gibt es ja auch in anderen. Das bedeutet, ich gucke mir, welchen kleinen Schritt kann ich heute machen, um ein Verhalten zu ändern. Denn wenn wir ein starres Verhaltensmuster haben, brauchen wir Überschreibungen. Also wir können es tatsächlich Stück für Stück ändern, indem wir es immer wieder überschreiben. Ja. Je öfter wir das machen, desto mehr wird sich das irgendwann verändern. Ich gebe jetzt mal so ein Beispiel. Ja, also zum Beispiel, wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Ja, so zu deinem Kind, zu deinem Partner. Ja, einer stellt dir eine Frage, ach, kannst du noch mal dieses oder Mama, ich möchte jetzt gern oder... Und es fällt dir schwer, Nein zu sagen. Wer kennt sowas, könnt ihr mal gut schreiben. Ja, wem fällt es schwer, so ein klares Nein zu sagen? Dann ist es eventuell schwer, gleich bei den ganz harten Sachen anzufangen. Ja, dann ist es nicht so leicht, jetzt Nein zu sagen bei den großen Sachen, aber mach es bei den kleinen Dingen. Mach es vielleicht in einem ungefährlichen Umfeld. Ja, ich gebe immer so ein Beispiel, ja, so Baumarkt. Ich kenne ihr vielleicht beim Baumarkt, da wird man immer nach seiner Postleitzahl gefragt. Ja, also sowas wie, können Sie mir Ihre Postleitzahl nennen? Das ist bei unserem Baumarkt immer. Und dann mal ausprobieren, wie fühlt sich das denn an, dann Nein zu sagen? Ja, meistens sagen wir immer die Postleitzahl, kann man ja machen, aber das ist auch ein ungefährliches Feld, mal Nein zu sagen. Ja, und das wirklich so in kleinen Dingen zu üben. Ja, oder an der Supermarktkasse, wenn jemand vor will, zu sagen, nein, das mal aushalten zu können. Ja, sich in dem Moment vielleicht als die Nicht-Nette zu empfinden, das ist Stress am Anfang. Ja, das ist wirklich Stress. Und das wirklich in kleinen, ungefährlichen Situationen zu erleben. Ja, vielleicht mit Menschen, denen wir emotional auch nicht so nahe stehen, sodass wir denken, okay, wenn sie uns blöd finden in dem Moment, wir gehen und damit ist es getan. Und sich so wirklich so kleine Aufgaben zu nehmen. Oder auch in anderen Situationen, zum Beispiel wenn es um diesen Punkt geht, der auch vielen Frauen schwerfällt, sich Raum für sich zu nehmen. Ja, dann ist es vielleicht schwer, jetzt wirklich gleich so ein ganzes Wochenende dem Partner zu sagen, hey, ich will jetzt dieses Wochenende für mich haben. Fangt es an mit den kleinen Dingen. Und zwar nicht als Vorwurf, das ist auch wichtig. Ja, also es geht nicht darum Vorwurf, sondern wirklich klar etwas zu sagen, was wir wollen. Das in kleine Dinge zu üben. Je öfter wir das machen, desto vertrauter fühlt sich das an. Aber was wichtig ist, das fühlt sich am Anfang oft verdammt unangenehm an, weil wir gegen unsere Prägung angehen. Ja, unser ganzes System will eigentlich so, wieder diesen Weg gehen, den wir bisher gegangen sind. Wir haben ja bisher überlebt. Genau. Und dann etwas anders zu machen, also das heißt, dass wir auch diese unangenehmen Gefühle, die damit einhergehen, aushalten können. Ja, auch wenn unser Kind jetzt gerade mit uns spielen möchte und wir möchten gerade etwas anderes, weil wir müde sind, ja, dieses Nein zu sagen, ja, und dann das auszuhalten, dass unser Kind in dem Moment vielleicht traurig ist. Und dieses Nein, das darf auch freundlich sein, das darf aber auch klar sein, ja, und das da durchgehen zu können, ja, das heißt Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Genau. Habt ihr da eine Idee für etwas, wo ihr ein, ja, Living Turnaround üben könnt, wo ihr das ins Leben bringen könnt? Ja. Und das ist etwas, was ganz, ganz hilfreich ist, weil je mehr wir das wirklich machen, je mehr wir schauen, hey, welches Verhalten, wenn ich das Verhalten jetzt im Hier und Jetzt beginne, anders zu machen, dann kommen wir wieder zu dem, wird auch meine Zukunft sich verändern. Ja, es geht ja darum, dass das, was ich jetzt mache, ein Produkt meiner Vergangenheit ist. Und wenn ich meine Zukunft ändern will, dann brauche ich Veränderung im Hier und Jetzt. Gut. Ja. Das war so, jetzt sind wir auch schon eine ganze Weile hier zugange und ich freue mich, dass einige auch hier dabei sind. Wer einfach da auch noch tiefer einsteigen will. Es gibt ja viele Möglichkeiten, tiefer einzusteigen. Und das ist ja ein Weg. Ja, also wenn wir wirklich sagen, hey, wir wollen etwas ändern, wir wollen das, was uns blockiert, nicht mehr so weitermachen, dann ja, werde ich euch auch kurz noch was sagen, was ihr anders machen, wo ihr weitergehen könnt. Aber gebt mir doch noch mal kurz, was hat euch heute jetzt hier geholfen? Ja, was ist das, was ihr jetzt persönlich mitnehmt? ja, von dem, ich habe verschiedene Themen angeschnitten hier, bin einiges reingetaucht, aber was ist das, was ihr jetzt heute hier mitnehmt von dem? Und auch die sich die Aufzeichnung anschauen, sagt gerne, das ist nämlich ganz wichtig, weil wir dann nochmal uns das verinnerlichen und auch mehr so verfestigen. Ja, kleine Veränderungen sind besser als gar keine Veränderung. Total wichtig. Ja, absolut. Und aus vielen kleinen Veränderungen werden auch große Veränderungen. Ja, das ist ganz wichtig. Kleine Schritte gehen, genau reinfühlen, Step by Step, wie alles im Leben. Die Wirkungsweise von den eigenen Kindheitstraumata auf unsere Gegenwart zu verstehen. Ja, genau. Ja, danke. Das mit den kleinen Schritten, ja, das ist oft, wird oft unterschätzt, aber wie gesagt, viele, viele kleine Schritte bringen uns auch weiter. Viel weiter, als wenn wir nicht losgehen, ja, wenn wir da quasi in dem bleiben, was wir machen. Gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigen, ja, ja. Und das finde ich auch so ganz wichtig, dass wir auch mitbedenken, dass oft unsere die Menschen, denen wir begegnen, in genau diesen selben Prozessen drin sind und diesen selben Spannungsfeld auch, ja, dass wir da auch Mitgefühl für uns selbst, aber auch für andere mehr haben können, ja. Genau. Und was könnt ihr so weitermachen? Also was ich auch allen einfach immer nur so weitergeben möchte, ist, geht diese Wege nicht allein. Ja, das ist auch ein Grund, weshalb ich heute das einfach auch nochmal hier gemacht habe in der Gruppe, weil das ist so wichtig, sich nicht allein zu fühlen, weil ich komme wieder zurück zu diesem, ist die Welt ein sicherer Ort? Ist die Welt mir zugewandt? Ich brauche Erfahrungen, die mir das positiv bestätigen. Und die können wir uns gezielt suchen. Wenn wir das nur alles für uns allein machen, dann kriegen wir diese Antwort nicht auf positiv. Ja, also wenn wir, wie wahrscheinlich viele hier in Deutschland, weil, wie gesagt, die Generationen vor uns haben Kriegserlebnisse gemacht. Wer mit Krieg aufgewachsen ist, meine Schwiegermutter zum Beispiel, ja, für die hatte diesen Spruch drin, ein Mensch ist des anderen Wolf. Ja, also das ist so, da sind viele geprägt mit von, das haben die weitergegeben. Ja, wollen wir das also anders, brauchen wir Erfahrungen, die uns eine andere Botschaft vermitteln. Und das können wir natürlich auch in Gruppen, auch in solchen Erfahrungen und eben auch mit dem, was wir uns gezielt suchen. Ja, also das nicht alleine zu gehen, ja, ob eben in Gruppen, ob mit Freunden, wo wir uns sicher fühlen, sucht euch sichere Erfahrung, kann auch eine professionelle Begleitung sein, ja, das ist auch ganz wichtig. Geht diesen Weg nicht alleine, also das ist so das Wichtigste überhaupt. Genau, ja, ich biete ja ab nächsten Montag auch einen Kurs dran, wo es ganz viel auch um diese Körper-Geist-Verbindung geht, ja, wo es ums Nervensystem geht. Wer da jetzt noch nicht weiß, kann mir gern einfach das hier als Kommentar Nervensystem reinschreiben, dann schicke ich da nochmal mehr Infos zu. Und wer jetzt auch gerne sich nochmal dem Thema auf andere Weise annähern möchte, sich einfach noch mehr damit beschäftigen will, ich habe ein Kursbundle, Cycle the Break. Break the Cycle, du merkst schon, eine Stunde rede ich jetzt ja andersrum. Break the Cycle, ja, das meint im Grunde, durchbreche diesen Kreislauf, den wir schon seit so vielen Jahren haben, seit Jahrhunderten. Und da sind im Grunde so drei Trainings, drei Kurse. Einmal wirklich die Begegnung mit deinem inneren Kind, speziell als Eltern. Also wo bin ich eigentlich in meinem inneren Kind drinne, wenn ich in Situation mit meinem Kind bin? Und gibt es einfach noch diese Familienmuster? Da gibt es ganz viel Material zu, wie du die erkennen kannst, wie du das angeben kannst. Wenn du da nähere Informationen zu haben willst, dann kommentier einfach hier mit einem Smiley deiner Wahl, Herzchen oder so, dann kann ich dir auch da noch Näheres zu mitgeben. Genau, und ansonsten wünsche ich euch heute noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und ja, schaut einfach mal nach ganz gezielt heute nach Erfahrungen, die diese zwei Fragen: Ist die Welt ein sicherer Ort und sind die Menschen mir zugewandt, mit Ja beantworten. Ja, also richtet euren Fokus auf all das, was das bestätigt. Und das können Kleinigkeiten sein. Ja, das kann sein, dass wir sagen, die Autos halten an der Ampel. Ja, ich kann sicher rübergehen. Das sind wirklich, sich das bewusst zu machen. Ja, und auch sind die Menschen mir zugewandt. Ja, es kann sein, wow, die Verkäuferin lächelt mich so freundlich an. Sie ist mir zugewandt. Wenn wir uns gezielt wirklich den Fokus auf das richten, dann können wir uns da Stück für Stück umprägen. Genau. Und in dem Sinne wünsche ich euch wirklich einen ganz, ganz wunderbaren Tag und möchte euch auch noch diese Liebe mitgeben.